Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Als Teil der Gesellschaft mitten im Geschehen zu sein, von allen akzeptiert statt ausgegrenzt. Wer möchte das nicht sein? Für die meisten ist es selbstverständlich, für einige jedoch nicht. Hier sind die Menschen mit einer Beeinträchtigung bzw. Behinderung gemeint. Überall existieren Barrieren, insbesondere Menschen mit einer geistigen Behinderung wohnen und leben auch heute oft noch in einer Parallelwelt, in separaten Schulen, Werkstätten und Heimen.
Ja, und überwunden werden soll diese Ausgrenzung durch einen gesellschaftlichen Prozess namens Inklusion. Lateinisch includere, das heißt einbeziehen, einschließen. Menschen mit Behinderung sollen selbstverständlich und gleichberechtigt Teil der Gesellschaft sein. Das ist auch der Grundgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention, der Deutschland im Jahre 2009 beigetreten ist. Diese Konvention verpflichtet die Staaten zur Inklusion. Ein recht steiniger Weg, wie wir heute wissen. Was ist aber mit den nichtstaatlichen Bereichen der Gesellschaft, wie zum Beispiel den Kirchen? Tragen die das Konzept mit? Setzen sie es um?
Fühlen Sie sich der Idee eines inklusiven Gemeindelebens überhaupt verpflichtet? Und wenn ja, wie sieht das in der Praxis zum Beispiel der Gottesdienste aus? Kirche und Inklusion, das ist heute unser Thema in Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Bita Schaffinier
und Hans Stallmach. Wir haben für diesen Podcast mit vielen Akteurinnen und Akteuren gesprochen, mit Menschen mit Behinderung, mit Geistlichen, mit Ehrenamtlichen. Und dabei ist auch einmal ein ganz bestimmter Satz gesagt worden, der uns beiden besonders gut gefallen hat. Und deshalb wollen wir ihn auch hier nochmal hören.
Er geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwie zu organisieren und etwas zu machen.
Und gesagt hat das Antje Pauls aus Lüneburg. Sie ist Teil einer Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung, die dort in Lüneburg inklusive Gottesdienste organisiert. Und dieser Satz, geht nicht, gibt's nicht, der trifft, finde ich, so richtig ins Schwarze. Denn man hört ja ganz oft, gerade wenn es um Inklusion geht, Sätze wie, ja, das kann doch gar nicht so funktionieren oder wie soll das denn in der Praxis klappen? Und weil es oft diese Widerstände gibt, finde ich diese Haltung, die hinter dieser Aussage von Antje Pauls steckt, so wichtig. Ja, dann schauen wir uns die Situation mal genauer anhand konkreter Beispiele an.
Ja genau, Hans, du hast ja einen inklusiven Gottesdienst in Lüneburg besucht und zwar im Zentrum der Stadt in der evangelischen Kirche St. Nikolai. Lass uns doch mal reinhören.
Jetzt wollen wir alle zusammen, so wie Jesus uns das beigebracht hat, das Vaterunser beten. Yeah. Vater unser in den geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es ist natürlich auch immer so die Sache, wer sitzt denn in dem Gottesdienst? Und dann hat man natürlich auch Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung bestimmte Laute machen. Und das ist aber nicht so, dass es hier irgendjemand stört. Also das ist auch ganz unterschiedlich. Oder es kommt mal jemand nach vorne gelaufen oder sagt nochmal spontan, ich möchte da jetzt mitmachen. Ich finde, davon lebt das hier. Also wir haben, glaube ich, alle das Gefühl, wie lebendig das alles ist.
Das sagt Saskia Gellhaus-Rienecker. Sie ist Diakonin und Leiterin der Fachstelle Inklusion des Kirchenkreises Lüneburg. Und dieser Gottesdienst, der war tatsächlich inklusiv. Unter den knapp 100 Besucherinnen und Besuchern befanden sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und auf beide war der Gottesdienst zugeschnitten.
Es geht bei uns schon damit los, dass wir Liederzettel erstellen, auf denen der Text mit Piktogrammen versehen ist. Also man kann den Text der Lieder mit diesem Piktogramm verfolgen. Auch Menschen, die vielleicht nicht so gut lesen können, haben dann die Möglichkeit zu sehen, okay, was kommt jetzt dran? Und die Inklusion entsteht ja natürlich dann, wenn wir einfach Menschen mit und ohne Behinderung genau gleichwertig daran teilhaben lassen. Also das, warum soll immer der Pastor den Segen sprechen? Das kann doch auch jeder andere machen. Die Predigt bedeutet bei uns immer, wir haben zwar auch einen Text, den wir versuchen in einfacher Sprache zu gestalten. Dadurch, dass wir das visualisieren und nochmal Menschen am Altar haben, die diesen Text darstellen, wird es natürlich für viele Menschen, die dort dann in den Reihen sitzen, einfach klarer.
Also einfache Sprache im Gottesdienst, das ist das eine. Aber dann haben wir eben gehört, die Texte werden dargestellt bzw. sie werden visualisiert. Hans, was heißt es denn genau? Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das so etwas wie Theater im Gottesdienst?
Ja, ein bisschen davon hatte das. Also in diesem Fall, da ging es um die Geschichte von Maria, die durch den Dornwald ging, der dann, also dieser abgestorbene Wald, plötzlich wieder anfängt zu blühen. Und da kamen dann tatsächlich Menschen mit und ohne Behinderung nach vorne zum Altar. Und dort stellten sie dann diese Geschichte nach, machten also praktisch eine kleine Performance. Und diese Theateranlage hat die Erzählung des Textes direkt visualisiert. Das Ganze wurde dadurch sehr plastisch und sehr lebendig.
Das klingt ja alles sehr engagiert und durchdacht, diese inklusiven Gottesdienste in Lüneburg. Aber das ist auf der anderen Seite ja auch, wenn man sich mal die ganze Kirchenlandschaft ansieht, doch etwas ganz Außergewöhnliches, oder?
Ich würde das tatsächlich einfach mal als einen Leuchtturm bezeichnen. Und das hängt damit zusammen, dass es dort im Kirchenkreis Lüneburg eine sogenannte Fachstelle Inklusion gibt. Die einzige innerhalb der Landeskirche Hannover und vielleicht sogar das einzige Angebot dieser Art in ganz Deutschland.
Da stellt sich natürlich die Frage, ist das, was da in Lüneburg passiert, schon Teil einer Entwicklung, die jetzt vielleicht nach und nach auch andere Gemeinden vollziehen? Oder anders gefragt, welchen Stellenwert hat das Beispiel Lüneburg eigentlich? Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich mich mit Birgit Sendler-Koschel unterhalten. Sie ist in Hannover im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD beschäftigt und leitet dort die Abteilung Bildung. Sie hat sich intensiv mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderung beschäftigt, hat dazu auch publiziert und sie kennt sich von daher bestens aus mit dem Stand der Inklusion bei den evangelischen Landeskirchen.
Wir arbeiten in einigen Landeskirchen bereits daran und auch in der EKD bereiten wir das gerade vor, inklusive Kirche mit einem Aktionsplan voranzubringen, also mit ganz gezielten Maßnahmen. Die beinhalten zum Beispiel ganz konkret, wie können wir barriereärmere Gottesdienste feiern? Was können wir dazu beitragen, dass Schule in evangelischer Trägerschaft und auch staatliche Schulen inklusiver werden können? Diese Aktionspläne sind aber eine gute Möglichkeit, um einfach Schritt für Schritt und ganz geplant einen inklusiven Wandel und auch eine inklusivere Haltung bei Menschen zu fördern.
Also solche Aktionspläne sind auf dem Weg, sagt Birgit Sendler-Koschel. Dafür gibt es auch einen Orientierungsrahmen, den die EKD herausgegeben hat. Das Ganze ist ein Prozess, der jetzt schon seit Jahren läuft. Und Birgit Sendler-Koschel räumt ein, dass es Hindernisse gibt auf dem Weg. Es gebe Vorbehalte bei diesem Thema in den Kirchen wie in der ganzen Gesellschaft.
Wir haben schon vor 7 Jahren eine Abfrage zum Stand von Inklusion bei allen Gliedkirchen der EKD gemacht. Und wir haben jetzt gerade vor einem halben Jahr eine erneute Abfrage gemacht. Wir haben damals gefragt, was sind die besonderen Chancen, die Sie erleben? Und was sind besondere Hindernisse auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche? Die Chancen waren, da wo Inklusion gelingt, wird das als inspirierender Gemeinschaftsraum wahrgenommen. Das größte Hindernis, was überall beschrieben wurde, ist, um wirklich eine inklusive Kirche in allen Bereichen oder in allen Bereichen auch schon einer Kirchengemeinde oder einer evangelischen Einrichtung zu fördern, sind es so viele Aufgaben, die gemanagt werden müssen, dass manche sagen, Hilfe, das Thema ist zu groß. Wir trauen uns gar nicht ran.
Wir trauen uns gar nicht ran, hieß es da gerade. Das ist also offenbar so eine Einstellung, die bei den Kirchengemeinden in puncto Inklusion zum Ausdruck kommen kann. Ist inklusive Arbeit also etwas, das gewissermaßen von Experten und Expertinnen gemanagt werden muss, woran sich Menschen ohne spezielle Ausbildung gar nicht daran wagen dürfen?
Ja, so etwas sei tatsächlich festzustellen, meint Birgit Sendler-Koschel. Und im Gespräch hat sie darauf verwiesen, dass zum Beispiel in skandinavischen Ländern diese Schwelle im Umgang mit Menschen mit Behinderung gar nicht so deutlich existiere wie in Deutschland. Hier werde zwar viel über Menschen mit Behinderung geredet, aber mit ihnen selbst ins Gespräch zu kommen, da gebe es Hemmungen.
Es ist vermutlich tief in der Kultur unserer Gesellschaft verankert, dass wir sagen, allen Menschen, die potenziell benachteiligt sind, wenden wir uns jetzt erstmal mit Hilfesystemen zu. Wenn man aber Hilfesysteme externalisiert, dass man praktisch sagt, dafür bin ja gar nicht ich zuständig, sondern dafür gibt es ja folgenden Dienst, dann führt das umgekehrt eine Haltung der Menschen dazu, dass sie denken, sie sind ja gar nicht kompetent genug, um das zum Beispiel in ihrer kleinen Kirchengemeinde, in ihrer evangelischen Initiative für Nachhaltigkeit, an ihrer evangelischen Schule oder so einfach umzusetzen. Und das muss man jetzt auch nach und nach zu ändern versuchen, denn das ist in der Tat ein großes Hindernis.
Wir haben ja bislang nur über die evangelische Kirche gesprochen. Auch in der katholischen gibt es natürlich schon länger die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Aber es gibt auch dort das Bestreben, zu einer inklusiven Haltung zu kommen, diesen Bereich zu integrieren in den Alltag der Gemeinden.
Ja, das Bistum Hildesheim hat zum Beispiel eine Referentin für Menschen mit Behinderung. Es gibt immer wieder Projekte in einzelnen Gemeinden. Es gibt vor allem auch viel Arbeit für und mit Menschen, die blind sind. So gibt es ein regelmäßiges Hörmagazin, also eine Audiozeitung. Es gibt gehörlosen Seelsorger. Das ist so einer der Schwerpunkte der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Es gibt Informationsbroschüren für die einzelnen Gemeinden mit Anregungen zu inklusiver Arbeit. Und es gab 2023 auch die Aktionsmonate Inklusion des Bistums Hildesheim.
Allerdings ein flächendeckendes Konzept, vor allem auch eines mit einem wirklich inklusiven Ansatz, das gibt es nicht. Es gilt wohl eher nach wie vor das Wort, das vor einiger Zeit der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer gesprochen hat, nämlich, dass bei der Inklusion noch viel Luft nach oben sei. Zusammenfassend kann man also eigentlich sagen, dass es bei den Kirchen vereinzelt inklusive Projekte gibt, wie zum Beispiel in Lüneburg. Es gibt Ansätze und auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion. Daneben stehen aber nach wie vor die zahlreichen Angebote der Kirchen, speziell nur für Menschen mit Behinderung, also praktisch die klassische Form der Behindertenarbeit. Man kann das vielleicht als eine Art Parallelgemeindeleben bezeichnen.
Eine solche Gemeinde ist ja die Mit-uns-Gemeinde in Braunschweig. Die gibt es schon sehr lange und sie trifft sich in den ehemaligen Gemeinderäumen der Petri-Gemeinde. Die eigentliche Petri-Gemeinde hat sich vor einigen Jahren wegen Mitgliederschwund aufgelöst. Das heißt, die Petri-Kirche samt den Gemeinderäumen war sozusagen frei für die Mit-uns-Gemeinde.
Wenn man an einem Mittwoch oder an einem Donnerstagabend den Gemeinschaftsraum der Petrikirche in Braunschweig besucht, dann trifft man dort auf ein reges Miteinander. Menschen aller Altersgruppen sitzen dort beisammen, sie unterhalten sich und erkennbar ist das eine Gruppe von Menschen mit geistigen Behinderungen. Dazwischen einige Ehrenamtliche und die Pfarrerin der Mit-uns-Gemeinde, Barbara Eschen.
Also wir nennen uns Mit-uns-Gemeinde, weil tatsächlich wir zwei Schwerpunkte haben. Einmal das geistliche Leben, die Seelsorge, den kirchlichen Dienst, den kirchlichen Unterricht und dann Freizeit und Bildung, Treffpunkte. Wir versuchen, einen sicheren Ort zu schaffen. Das heißt, Menschen werden begleitet an dem Ort. Wir versuchen auch, den Weg zu uns zu bahnen. Es fährt ein Bulli, Menschen abholen und nach Hause bringen. Und mein Eindruck ist, dass die Menschen, die zu uns kommen und sich zugehörig fühlen, auch sehr aufeinander achten und miteinander leben. Das ist eine gute Gemeinschaft.
Rund 170 Menschen umfasst die Mit-uns-Gemeinde. Sie kommen aus Braunschweig und aus dem ganzen Umland. Eine gute Gemeinschaft sei das, hat die Pfarrerin gesagt. Es ist aber natürlich auch ganz exklusiv eine Gemeinschaft von Menschen mit Behinderung. Eigentlich ist es, wenn man so will, eine ganz besondere Gemeinde, die die Braunschweigische Landeskirche einmal geschaffen hat, speziell für Menschen mit geistiger Behinderung.
Ja, genau. Und das ist natürlich auf der einen Seite, wie wir eben von der Pfarrerin gehört haben, ein geschützter Raum, aber eben auch ein Raum, der vom übrigen kirchlichen Leben deutlich getrennt ist. Diese Trennung ist den Menschen in der Mit-uns-Gemeinde auch durchaus bewusst. Und es gibt auch Ansätze, das immer mal wieder zu überwinden und hier und da auch einen inklusiven Ansatz zu finden bei gemeinsamen Veranstaltungen und Ausflügen mit anderen Gemeinden.
Das eine ist, dass die Mitglieder unserer Gemeinde immer wieder nach außen gehen, sowohl, dass sie versuchen, einen Arbeitsplatz zu haben, der nicht in einer Werkstatt ist, in ihrer Freizeit selber auch was unternehmen, aber sie berichten eben auch, dass sie auf Widerstände stoßen, dass sie sich nicht angenommen fühlen, dass sie sich schief angeguckt fühlen. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch ganz besonders von Eltern gespiegelt bekommen. Wir haben ja auch eine Konfirmandengruppe im Moment, in der ausschließlich Kinder mit einer Beeinträchtigung sind, die zum Teil 50 Kilometer anreisen, um diesen Unterricht wahrnehmen zu können. Und da steckt eben auch die Erfahrung dahinter. Mein Kind wird vor Ort nicht angenommen, stößt auf Hürden und Hindernisse. Und wir wollen jetzt einen ruhigen Ort haben. Wir wollen einen sicheren Ort haben.
Die Pfarrerin spricht da einen durchaus bitteren Aspekt der Wirklichkeit an. Es gibt einfach viele Vorbehalte, Vorurteile, oft auch nur Unsicherheiten der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung. Das ist eine Realität. Und diese Distanz im Alltag steht einem inklusiven Weg natürlich im Wege. Wie die Schwierigkeiten genau aussehen und wie man sie eventuell überwinden kann, das hat uns ein junger, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Mit-uns-Gemeinde in Braunschweig sehr anschaulich erzählt. Der junge Mann heißt Clemens, mehr wollte er uns nicht sagen. Er ist 22 Jahre alt, arbeitet ehrenamtlich in der Gemeinde mit und hat sich seine Gedanken gemacht über den Umgang der Allgemeinheit mit Menschen mit Behinderung.
Ich habe letztens mit einem guten Freund von mir gesprochen und er meinte, der war in Wolfenbüttel einkaufen. Und hat halt gesehen, dass da auch ein Mensch mit Behinderung irgendwie Probleme hatte und irgendwie sichtlich nach Hilfe irgendwie gefragt hatte. Und keiner irgendwie bereit war, ihm zu helfen. Und er war mit seiner Partnerin da und die Partnerin meinte so, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn machen? Ich möchte ihm helfen. Und dann meinte er auch so, ja, lass uns doch einfach mal hingehen. Und ich glaube, diese ganz kleine Minischwelle ist, glaube ich, dieses große Problem, woran es an der Inklusion im Alltag und in der Welt scheitert, dass die Menschen generell so viel Angst davor haben, vor dieser Berührung und vor diesem Kontakt und sich so viele Gedanken machen. Jeder kann Inklusion, jeder kann andere Menschen irgendwie in den ganz normalen Alltag mit einbeziehen, jeder kann mit einem anderen Menschen interagieren. Und ich finde das so wichtig, dass wir da irgendwie jeden Tag weiter darauf zugehen und jeden Tag irgendwie uns Mühe geben, näher zu kommen, dass genau dieses Problem gelöst wird und dass halt nicht mehr diese Gruppe ist, die umgeben ist von allen anderen, sondern dass diese Gruppe sich aufteilt und hier und da verstreut ist und einfach ganz normal unter den Leuten ist und ganz normal im Alltag mit teilnimmt.
Ja, ich finde, das hat der junge Mann wirklich gut auf den Punkt gebracht.
Hast du dich eigentlich mal gefragt, wie Inklusion im Alltag wirklich aussehen kann? Also nicht nur theoretisch, sondern so, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung wirklich selbstverständlich zusammenleben?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir sprechen oft von barrierefreien Wohnungen oder inklusiven Arbeitsplätzen in der Stadt. Aber Inklusion bedeutet ja eigentlich viel mehr. Es geht um Begegnungen, um echte Teilhabe am Leben. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn jeder nur in seiner eigenen kleinen Welt lebt.
Und genau das ist das Spannende an Neueckerode. Dieses Dorf ist eine Einrichtung der Diakonie. Neueckerode wurde vor mehr als 150 Jahren gegründet, ursprünglich als geschützter Ort für Menschen mit Beeinträchtigungen. Heute ist es aber längst mehr als das. Dort leben mittlerweile fast 800 Menschen, viele mit, aber auch einige ohne Beeinträchtigungen. Es gibt dort Werkstätten, eine Arztpraxis, einen Friseur und sogar eine Kulturscheune, in der regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.
Aber ist das nicht auch eigentlich ein Widerspruch? Denn wir sprechen doch viel darüber, dass Menschen mit Beeinträchtigungen mitten in der Gesellschaft leben sollen, in inklusiven Stadtvierteln. Und ist so ein spezielles Dorf nicht genau das Gegenteil davon?
Ja, das ist genau die Frage. Ist Neueckerode ein Modell für die Zukunft oder ein Relikt aus der Vergangenheit? Darüber habe ich mit Tobias Henkel gesprochen. Er ist Direktor der Evangelischen Stiftung Neueckerode. Ich wollte zunächst von ihm wissen, ob Menschen mit Unterstützungsbedarf nicht mitten in der Stadt leben sollten, in durchmischten Wohnquartieren, oder ob das Dorfmodell vielleicht doch eine zeitgemäße Antwort ist.
Die Frage ist tatsächlich, wer möchte wo wohnen? Und wenn man einem Menschen mit Beeinträchtigung diese Frage stellt, beantwortet er das häufig in der Stadt. Und dann schaffen wir diese Möglichkeiten in der Stadt. Auf dem Land, bei uns in Neu-Erkerode, da ist vor allem für diejenigen Raum und Platz, die in der Stadt selbst vielleicht vor verschlossenen Türen sich finden oder hinter hohen Zäunen, weil zu ihrem Schutz die Bewegungsfreiheit ein Stück weit eingegrenzt werden muss. Bei uns im Dorf ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, es gibt kaum verschlossene Türen. Und Zäune, die man überwinden kann, die haben wir erst gar nicht. Vor diesem Hintergrund ist im Dorf viel mehr Freiheit möglich, als in der Stadt möglich ist.
Aber wenn es so ist, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen lieber in einer Stadt wohnen möchten, wie, ich sage mal in Anführungsstrichen, die normalen Menschen, was passiert denn mit so einem Dorf Neu-Erkerode? Wird es das vielleicht in 20, 30 Jahren nicht mehr geben?
Wir wachsen. Das Dorf wird wachsen. Es wird attraktiv für all diejenigen sein, die vielleicht ohne einen Bezug zu unseren Hilfeangeboten im Land, auf dem Land wohnen wollen. Also alte Menschen, Menschen, die noch gar keinen Kontakt zu unseren Hilfeangeboten haben. All das wird im Dorf Neu-Erkerode attraktiv sein, weil wir vor Ort eine ärztliche Versorgung haben. Wir haben einen Kiosk, der noch funktioniert. Wir haben selbst einen Friseur vor Ort. Also das sind das, was viele Orte in der Region nicht mehr haben. Wir haben das in Neu-Erkerode. Deswegen habe ich gar keine Sorge, dieser Ort wird nicht kleiner werden, der Ort wird größer.
Heute würde ja wahrscheinlich niemand mehr auf den Gedanken kommen, ein ganzes Dorf für Menschen mit Behinderungen aufzubauen, wie im 19. Jahrhundert. Man hat aber nun dieses Dorf. Wie sollte man damit zeitgemäß umgehen?
Das Dorf ist eine zeitgemäße Antwort. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die in einer urbanen Umgebung, die in einer vereinzelten Wohngruppe überhaupt nicht ihr Leben so führen könnten, wie das im Dorf möglich ist. Das Dorf ist nicht die falsche Antwort. Dass wir noch weitere Antworten brauchen, das ist das, was wir gelernt haben. Wir brauchen Wohnraum in der Stadt. Wir brauchen auch unterschiedlichste Angebote, von kleineren bis zu größeren Wohngruppen, die spezialisiert am Ende auf die Bedürfnisse eingehen. Und das Dorf ist deshalb so zeitgemäß, weil es immer Menschen geben wird, die in einer behüteten und sicheren Umgebung ihr Leben bestreiten wollen. Und das ist etwas, was wir im Dorf leisten können. Wir können es leisten, ohne dass wir Zäune und verschlossene Türen haben müssen.
Das war Tobias Henkel, Direktor der Evangelischen Stiftung Neu-Erkerode. Und auch er hat, genauso wie die Pfarrerin der Mit-uns-Gemeinde in Braunschweig, erklärt, Menschen mit Behinderungen bräuchten ja auch einen geschützten Raum, einen Raum, in dem sie sich sicher fühlen. Das aber bedeutet in der Praxis natürlich auch wieder eine Trennung, eine Distanz. Und da stellt sich schon die Frage, ist nicht vielleicht beides zu haben, der geschützte Raum und die Inklusion? Ist das vereinbar, so wie es eben anklang in der Darstellung der Stiftung Neu-Erkerode? Wohl kaum, meint etwa die Religionswissenschaftlerin Ramona Jelinek-Menke aus Bonn. Sie hat den Umgang der Religionsgemeinschaften mit dem Phänomen Behinderung untersucht und sie glaubt, dass bei den Kirchen und ihren Einrichtungen zwar viel von Inklusion gesprochen, aber wenig umgesetzt wird.
Ich beobachte, dass Inklusion oder inklusiv wie eine Worthülse verwendet wird. Für das hat was mit Menschen mit Behinderung zu tun. Ja, aber das ist dann nicht Inklusion, wie zum Beispiel die UN-Behindertenrechtskonvention das versteht. Und das kann man auch in Kirchen und Gemeinden beobachten, dass das passiert. Dass es Sondergottesdienste gibt, die dann als inklusive Gottesdienste bezeichnet werden. Menschen mit Behinderung sind dabei, aber sie gestalten es nicht selbst.
Wenn Inklusion in den Kirchen nur schleppend vorankomme, so Ramona Jelinek-Menke, dann liege das weniger am fehlenden Willen der Mitarbeitenden, sondern vor allem an den in vielen Jahren gewachsenen Strukturen von Kirchen und ihren Wohlfahrtseinrichtungen.
Inklusion ist auch anstrengend, weil eben alle Strukturen so ausschließend sind oder weil Strukturen immer Menschen ausschließen. Und diese Strukturen zu überwinden, sie sich überhaupt klar zu werden, zu überwinden und dann auch noch Deutungshoheit und Sprecherinschaft abzugeben, fällt schwer.
Danach wären es also nicht vor allem fehlende Ressourcen, die die inklusive Arbeit ausbremsen, sondern ein Denken in alten Strukturen und Mustern, das erst einmal zu überwinden wäre.
Ja, und dieses Problem macht Jelinek-Menke vor allem an den großen kirchlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe fest, wo diese Arbeit seit vielen Jahren institutionalisiert ist, nach dem Motto, auf der einen Seite sind die Menschen mit Behinderung, auf der anderen Seite sind die Menschen, die helfen. Ein gut eingespieltes System, aber das Gegenteil von Inklusion.
Großeinrichtungen, Sondereinrichtungen, das ist immer ein System, das selbstbezogen ist und sich selbst verstärkt auch. Also das steht Inklusion ganz klar entgegen. Das wird ja auch immer wieder aufgezeigt. Also dafür wird Deutschland in internationalen Prüfverfahren gerügt. Aber das ist ganz eng verflochten mit den Strukturen der christlichen Wohlfahrtspflege. Altmodischer Begriff. Also ganz eng verflochten mit den Strukturen von Diakonie und Caritas.
Christliche Wohlfahrtspflege, ein altmodischer Begriff, hat Ramona Jelinek-Menke gesagt. Und das würde ich gerne noch einmal aufgreifen. Denn er verweist auf einen Aspekt, den wir hier noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Wo liegen denn eigentlich die Wurzeln der kirchlichen Arbeit mit Menschen mit Behinderung? Und warum sollten die Kirchen überhaupt einen inklusiven Ansatz wählen? Gibt es überhaupt einen religiösen Kern, der die Kirchen zu inklusiver Arbeit hinführt? Um es mal etwas plakativ auf den Punkt zu bringen, wie inklusiv war Jesus Christus eigentlich?
Dazu haben wir Anja Fecke befragt. Sie ist seit 2022 Beauftragte für die Seelsorge für und mit Menschen mit Behinderung im Erzbistum Paderborn. Ihr Credo lautet tatsächlich, dass Inklusion tief im christlichen Menschenbild verankert ist.
Also dieses christliche Menschenbild lässt sich in der Schöpfungsgeschichte sehr gut darlegen, wo es heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Das heißt, jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, ist nach dem Abbild Gottes geschaffen und trägt sozusagen einen göttlichen Funken in sich. Darin ist auch die Menschenwürde einfach begründet, etwas, was man niemanden aberkennen kann. Genau in dieser Ebenbildlichkeit Gottes.
Und wenn wir jetzt mal über das Alte Testament hinausschauen, auf das Neue Testament, dann stellt sich wieder die Frage, war Jesus Christus inklusiv? Natürlich, sagt Anja Fecke, natürlich gab es das Wort Inklusion vor 2000 Jahren noch nicht. Jesus und seine Jünger durften es kaum gekannt oder benutzt haben.
Der Apostel Paulus hat in einem seiner Briefe, im Galaterbrief, etwas geschrieben, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Jesus Christus. Man könnte diese Aufzählung auch noch weiter aufschreiben, indem man sagt, ihr seid nicht Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. Und ich glaube, das ist einfach genau das, was das christliche Menschenbild auch sagt, dass wir wirklich einen inklusiven Gedanken haben. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, die Menschen mit Behinderung sind nicht mehr Objekt der Fürsorge, sondern diese Menschen sind Subjekte. Das heißt, sie werden wirklich mit einbezogen. Diese Frage, die Jesus einem Blinden gestellt hat, was willst du, was ich dir tun soll, ist für mich persönlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Erst in dem Augenblick, wo ich nicht mehr so tue, als wüsste ich alles besser, kommt erst eine Kommunikation auf Augenhöhe zustande. Und darum geht es ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in der Kirche gerade lernen und versuchen umzusetzen.
Ja, da sind zwei wichtige Aspekte zu hören gewesen, nämlich, dass die Menschen mit Behinderung nicht mehr bloß als Objekte unserer Fürsorge wahrgenommen werden und dass man ihnen zuhört, dass man sie befragt, dass man sie als gleichwertige Partnerinnen und Partner sieht, eben auf Augenhöhe.
Ich finde, man kann den ganzen Prozess ja auch einmal von einer ganz anderen Perspektive betrachten, also nicht nur zu fragen, was haben die Menschen mit Behinderung von einem inklusiven Ansatz in der kirchlichen Arbeit, sondern was haben die Kirchen davon? Anders gesagt, welche Chancen stecken denn in einem inklusiven Ansatz für die Kirchen selbst? Also Gesellschaft größtenteils neu zu denken und damit heute eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Ja, der Wille, diesen Weg zu beschreiten, das haben wir gesehen, der ist eigentlich durchgehend da. Dem Thema wird in den Kirchen, in den Gemeinden, in den Einrichtungen ein hoher Stellenwert zugemessen. Es gibt Aktionspläne, es gibt Orientierungshilfen, Fachkonferenzen.
Soweit die theoretische Beschäftigung mit dem Thema. Der Blick auf die gelebte Realität aber ist dann doch eher ernüchternd. Es gibt einige Leuchtturmprojekte, daneben aber vor allem die klassische Arbeit mit Menschen mit Behinderung, die in ihren eigenen, geschützten, wie es heißt, Bereichen bleiben.
Und ein Problem der inklusiven Ansätze bei den Kirchen besteht, bei allem guten Willen, auch darin, dass diese Arbeit ja auch immer Ressourcen erfordert und bindet. Die Gottesdienste, die müssen gemeinsam geplant und entwickelt werden. Man muss eventuell Gebärdendolmetscher engagieren, Texte müssen in einfacher Sprache verfasst werden und so weiter. Und diese Ressourcen sind und werden in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen auch bei den Kirchen knapper.
Eng gesteckte Rahmen überall, bei den Finanzen, bei der Manpower, die zur Verfügung steht. Und daneben gibt es die lange gewachsenen Strukturen der Behindertenarbeit, die nur schwer aufgebrochen werden können. Leicht wird da nicht der Weg zur inklusiven Kirche. Da tut es gut, sich nochmal das Motto von Frau Antje Pauls aus Lüneburg anzuhören, was wir am Anfang schon gehört haben.
Er geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwie zu organisieren und etwas zu machen.
Sie hörten Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast, den finden Sie unter ndr.de/info, ebenso wie alle weiteren Folgen aus dieser Reihe und alles natürlich auch in der ARD Audiothek.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, über Anregungen und Kritik. Und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Hans Stallmach
und Peter Schaffinier. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.